Gut, wir sind jetzt in der letzten Runde. Vermutlich, es sei denn, wir machen jetzt tief in der Nacht noch mal eine Wir machen jetzt tief in der Nacht noch mal eine Session, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Es ist 22:30 Uhr am Sonntag und ja, wer möchte mal anfangen zu berichten über seine Schreibtätigkeit?
Ja, ich mache das dann einfach mal. Ich bin heute nicht besonders weit gekommen und habe eine Szene abgeschlossen, eine zweite angefangen und bin dann irgendwann stecken geblieben. Es ging dann irgendwie nicht mehr weiter und jetzt so die letzten Stunden habe ich eigentlich dazu benutzt, mir Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze weitergehen soll und habe dann auch doch noch mal mit ein bisschen Abstand was schreiben können. Das ist ja manchmal so, dass man dann davor sitzt und irgendwie blind wird für das, was man da geschrieben hat schon. Und ja, dann hat das auch ganz gut geklappt. Aber jetzt hing ich wieder an einer Stelle und dann habe ich gedacht, das bringt jetzt nichts mehr, in einer Viertelstunde oder in einer halben Stunde noch groß irgendwelche Sätze zu schwingen und habe dann angefangen, mal aufzuschreiben, wohin die Reise gehen soll, was da noch für Zwischenstationen gibt. Das ist relativ konkret alles. Es fehlt jetzt also noch so ein Bindeglied. Und wenn ich das dann hab, dann kann ich das Ganze fertig schreiben. Und ja, das ist, glaube ich, ganz okay dann.
Okay, du hast also einzelne Teile gehabt, wo dir das Stück dazwischen fehlte, oder einfach einfach so im Ablauf, dass du nicht wusstest, wie du jetzt weiterschreiben würdest.
Nee, genau, mir fehlte so ein Baustein jetzt zum Ende hin. Und zwar ist das eine Manifestation auch von so einer verstrichenen Entscheidung. Und da weiß ich im Moment noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll, weil das Ganze eh schon in eine Richtung gegangen ist, die ich am Anfang gar nicht haben wollte für die Geschichte. Also so stimmungsmäßig. Das Ganze sollte eigentlich eher. Ja, doch eher lustiger werden. Es ist jetzt ein bisschen, ja, ja, düster ist es nicht, aber eher so ins Ernsthafte doch abgeschwiffen. Gut, ich habe einen Schokoriegel, der mit Erdnüssen schießt, aber ja.
Das ist eine ernste Angelegenheit.
Ja, der jagt ja meine Figuren auch.
Aber
Und
ein Schokoriegel macht noch keine Komödie.
genau, ja, richtig. So stimmungsmäßig ist das Ganze doch noch irgendwie ein bisschen dunkler, als ich das eigentlich haben wollte. Dann muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachfummeln. Aber vielleicht, wenn ich das Ding fertig habe, ist das dann auch gar nicht mehr nötig. Mal gucken, was ich jetzt noch bei dieser letzten Manifestation mache und dann, ja, mal sehen.
Okay, also ich muss kurz, weil es gerade dazu passt, einwerfen. Bei mir war es ganz ähnlich. Ich hatte viele Ideen für Orte, die die beiden Reisenden meiner Geschichte aufsuchen sollten. Mir fehlte aber immer so ein bisschen die Idee, was dazwischen passieren sollte. Natürlich hatte ich da auch Ideen, aber ich kam nicht weiter damit, wie zum Beispiel die Bestien, die wilden Tiere, die es in dieser Welt gibt, aussehen sollen. Und das fehlte eben einfach, um da auch die passenden Szenen beschreiben zu können. Dann habe ich so ein bisschen versucht, ansatzweise aufzuschreiben, was an diesen Orten passiert, wo sie hinkommt, fand es dann aber irgendwie doof, dass es dann dazu überging, nur noch so Versatzstücke aus zu, so Zwischenstücken zu bestehen. Und habe dann gedacht, so, dann mache ich erstmal eine Pause, bis mir eine Idee gekommen ist, wie ich die Kreaturen in dieser Welt und die Natur und was auch immer die Landschaft beschreiben kann, damit man diese Reise einigermaßen sinnvoll beschreibt. Aber das nur nebenbei? Oder wolltest du was?
Nee, ich wollte nur was hinzufügen. Da kann es ja dann auch zu Problemen kommen, wenn man diesen Tieren dann Eigenschaften gibt, die vielleicht den Verlauf der Szene oder den Verlauf der Handlung irgendwie beeinflussen könnte. Und man hat da vielleicht vorher nicht dran gedacht. So, deswegen ist es dann doch ganz schön, wenn man schon so ein paar Details wenigstens hat.
Genau. Wie sieht's bei dir aus, Elektrobier?
Ja, nachdem ich heute Morgen grandios einen Durchhänger hatte und mir auch irgendwie mein Biorhythmus komplett einmal verarscht hat, habe ich dann doch noch was zu schreiben fertig gebracht. Also es lief dann auch. Hab die erste und zweite Szene fertig und bin im Prinzip gerade in der dritten Szene, wo es jetzt so schon ziemlich weit in den Discordianismus reingeht. Es ist zwar noch ein bisschen wenig Handlung, aber dafür viel Erklärerei.
Und planst du dann das noch irgendwie zu dekorieren mit anderen Handlungselementen oder wird es dann einfach Passagen geben, die aus Erklärungen einfach bestehen?
Es ist in Dialogform und zwischendrin werde ich dann auch noch so Handlungen einbringen, damit es nicht ganz so trocken ist. Aber also ich habe auch gemerkt, dass die Ideen, die ich da noch verwenden möchte, die kriege ich einfach in der Kürze der Zeit gar nicht unter. Also da ist noch viel Arbeit dran zu verrichten, bis das halbwegs fertig ist und mich auch zufriedenstellt.
Ja, das bleibt ja nicht aus. Und ich glaube, das Beste, was man erreichen kann, ist so einen groben Rahmen wirklich zu schreiben und auch Ideen schon zu sammeln, wie man das noch weiter ausfüllen kann. Aber jetzt wirklich eine Geschichte komplett fertigzustellen, ist wirklich, wirklich schwierig in 3 Tagen.
Und wenn man erstmal so einen ersten Entwurf hat, dann ist das ja auch oft schon ein schöner Keim, den man dann nutzen kann.
Genau, ich habe jetzt auch noch eine Figur habe ich hinzugefügt, die andere wollte ich noch hinzufügen. Da war ich dann auch ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde damit beschäftigt, die passenden Namen oder zumindest keine unpassenden Namen zu finden.
Ja, das ist immer das große Thema mit den Namen. Da kann man auch sehr viel Zeit drauf verwenden. Das hatten Lars und ich in der ersten Session ja auch schon mal besprochen. Hast du da einen Trick?
Ich habe mir das ein oder andere Portal zum Thema Namen und ihre Bedeutung zu Gemüte gezogen und dann irgendwas rausgesucht, teilweise nach Zufall, teilweise nach einfach, wie klingt der Name, ist er gebräuchlich und solchen Geschichten.
Ja, Elektrobier, du hattest vorhin bei mir einmal in den Chat reingeschaut und hast dann ja auch diesen einen Straßennamen da kurz zitiert reingeworfen, den ich da gesetzt habe. Und der, gut, magst du kurz erklären, warum dir der aufgefallen ist, oder?
Ja, es war ganz einfach die Henry Ford Straße 42. Also mir ist vor allem die 42 daran aufgefallen. Wenn gestern Towel Day war, dann fand ich das schon nicht mehr zufällig.
Ja, also mal abgesehen davon, dass ich auch in der Hausnummer 42 wohne, aber Henry Ford kam dann auch von Ford Präfekt, der auch also ja, quasi eine der beiden Hauptfiguren, ja gut, oder eine der Nebenfiguren ist, der wichtigen im Anhalter. Und ja, gut, das ist vielleicht auch erstmal nur ein Platzhalter, damit ich weiterschreiben kann, weil sonst hält man sich an solchen Kleinigkeiten echt total lange auf.
Darf ich kurz eine Verständnisfrage stellen?
Ja.
Von was für einem Chat habt ihr gerade geredet? Also was für ein Chat war das, in dem Elektrobier da bei dir auftauchte?
Das war im Google Hangout, nee, nicht Hangout, Google Docs Chat. Also es gibt da halt einen Chat, wenn man den betritt, ist man nicht mehr ein anonymes Tier, sondern ein Kommentator.
Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich das auch, wie das aussieht. Alles klar, gut, dann habe ich es kapiert.
Ja, Stefan, dann mach doch gleich weiter.
Ja, also ich bin ziemlich unzufrieden, will ich mal sagen, weil ich einfach heute tagsüber überhaupt gar nicht zum Schreiben gekommen bin. Also gestern ist ja mein Sohn krank geworden, das hatte ich ja schon erzählt, und das war heute echt ein Horrortag. Also der hatte halt einfach hohes Fieber und war eigentlich nur dann so einigermaßen zufrieden, wenn er entweder bei mir oder bei der Mama irgendwie auf dem Arm rumgetragen wurde. Und so ein knapp über ein Jahr altes Würstchen, was so hohes Fieber hat, das ist auch einfach eine schlimme Sache. Das schlägt mir total aufs Gemüt. Naja, und dementsprechend war heute irgendwie mit Schreiben tagsüber nix. Und das, hat mich geärgert und enttäuscht und so. Da hatte ich mir irgendwie erhofft, zu mehr zu kommen. Aber während ich den Kleen so rumgeschleppt habe, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, wie es weitergehen würde und so. Und das hat jetzt zu einem erstaunlichen Schub geführt, den ich so, also um 8:30 heute Abend habe ich ungefähr angefangen zu schreiben. Und also gestern, als wir hier zusammen saßen, hatte ich ja so 1780 Wörter oder sowas. Ich habe vorhin mal gezählt, ich bin jetzt so bei 3400. Also habe offensichtlich heute Abend in den 2 Stunden, bis wir jetzt hier angefangen haben zu tun, mal kurz einen ordentlichen Tacken runtergeschrieben. Das hat also ganz gut funktioniert. Ja. Also ich bin natürlich weit davon entfernt, das Ganze fertig zu kriegen. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen gekriegt, wie es weitergeht, und bin von dem Schreibrausch, den ich da jetzt gerade die letzten 2 Stunden hatte, so ein bisschen geflasht. Das war wieder dann so ein positives Erlebnis.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also auch wenn man nicht schreibt, kann man sich ja mit der Geschichte weiter beschäftigen, und das ist manchmal produktiver, als vor dem Text zu sitzen und mit aller Gewalt daran weiterschreiben zu wollen. Ich wollte noch mal auf einen Punkt kommen, weil Elektrobär das eben erwähnt hatte mit dem Biorhythmus. Habt ihr Zeiten, wo ihr besonders produktiv seid, oder geht es da eher um Gelegenheiten, die man hat, wo man überhaupt was machen kann? Also es gibt ja so mehr die nachtaktiven Schreiber und die vielleicht sogar ganz früh aufstehen. Also könnt ihr das einordnen für euch?
Also ich glaube, ich schreibe tatsächlich nachts besser als tagsüber, oder das Wichtige bei mir ist, dass nichts los ist. Ich schreibe zum Beispiel auch ab und zu im Zug, und ein Vorteil, den ich da habe, ist eben, da habe ich kein Internet und nichts, kein Twitter, und dann werde ich eben von nichts abgelenkt und habe aber trotzdem noch so ein bisschen Hintergrundrauschen, weil da ja natürlich Leute rumlaufen, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Umgebung, in der ich ganz gut schreibe.
Also ich würde auch sagen, ich bin tendenziell eher ein Spätabends- und Nachtschreiber. Ich würde das jetzt vor allem drauf auf Gelegenheit zurückführen. Ne? So tagsüber bin ich einfach irgendwie bei der Arbeit oder bin irgendwie mit meinen Kindern am Tun. Und wenn die dann so langsam im Bett sind, dann geht die Gelegenheit los, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber das war auch schon früher so. Also ne, wenn ich so an meine Studentenzeit denke, wo ich ja im Prinzip mir den Tag gestalten konnte, wie ich wollte, und so, da habe ich auch irgendwie solche Dinge vor allem nachts getan, und zwar, glaube ich, aus ähnlichen Überlegungen, wie Lars sie gerade geschildert hat, dass einfach nachts weniger Dinge passieren, die einen interessieren können, die dann irgendwie die Aufmerksamkeit einfordern.
Ja, dann mache ich mal die Runde zu Ende. Bei mir kommt das eigentlich fast nur darauf an, wie wach ich gerade bin, beziehungsweise ob ich gerade irgendwelche Ideen habe, die ich ausformulieren kann. Also das war's. Ich bin aus irgendeinem Grund heute um 5 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen.
Ui.
Ja, und das führte dazu, dass ich dann irgendwie nach 4 Stunden Schlaf den ganzen Vormittag so geplättet im Bett vor mich hin gammelte. War unschön, aber irgendwann gegen Mittag und nach dem ersten Schunk ging's dann wieder los mit der Kreativität.
Ja, Schunk hat geholfen. Na gut.
Genau.
Und Kai, bei dir?
Ja, ich muss eigentlich sagen, da mache ich auch nicht die Ausnahme. Ich schreibe, wenn, auch spät abends, habe aber jetzt auch schon mal, weil ich in letzter Zeit oft auch ganz früh aufgewacht bin und es dann noch nicht so sinnvoll war, irgendwie zur Arbeit zu fahren, habe ich da auch schon mal 1-2 Stunden geschrieben. Das geht eigentlich auch. Also bei mir ist es dann scheinbar doch eher die Gelegenheit auch, wo man dann Zeit mit seinen Gedanken hat, wenn man eben nicht mit Familie oder Arbeit gerade gefordert ist. Und das ist ja in der Regel schon der Fall, wenn man sich dann mit seinen Lieben oder mit den
den Aufgaben, die man so macht, beschäftigen muss.
Ja, genau, es kommt dem dazu, der Alltag und so, der reißt einen ja oft raus. Und wenn man dann gerade so im Fluss ist, das ist wahrscheinlich genau das, was Stefan vorhin beschrieben hat. Eben, dass man dann so einen Schwung kriegt und auf einmal schreibt man jede Menge runter. Und wenn dann mittendrin irgendwie, weiß ich nicht, gekocht werden muss oder so, dann hemmt das natürlich so ein bisschen.
Wobei da ist es tatsächlich auch so, also wenn ich das irgendwie alleine entscheiden kann, dann ja, dann passiert das auch mal, dass ich dann irgendwie einfach Nahrung oder sowas komplett vernachlässige, wenn ich dann gerade im Flow bin. So, also das passiert jetzt, wo ich irgendwie hier in so ein Familienleben eingebunden bin, natürlich seltener, aber früher ist mir das durchaus passiert, ne? Also als ich noch allein gelebt habe, dass ich dann irgendwie mal so einen Rausch hatte und irgendwie runtergeschrieben habe, geschrieben und dann auf einmal festgestellt habe, so hoppla, irgendwie du hast irgendwie nach dem Frühstück dich da irgendwie hingesetzt und angefangen, irgendwelche Dinge zu tun und jetzt ist es auf einmal 5 und so Mittagessen oder irgendwas hast du übersprungen und hängst dir, hast den dicken Unterzucker am Start und kommst gar nicht mehr klar.
Ja, na klar, nur wenn man dann noch irgendwie andere Sachen im Hinterkopf haben muss, wie jetzt zum Beispiel deine Familie, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, das kenne ich von früher auch noch, so, dass man von der Idee wirklich so inspiriert war, dass man sich dann stundenlang damit beschäftigt hat. Vermisse ich ehrlich gesagt auch hin und wieder mal, aber man kann so eine Situation ja auch nicht herbeiführen, wenn man jetzt mal ein paar Tage frei hat und meistens ist es dann, dass man so eine Situation hervorrufen könnte, wenn man gerade irgendwas anderes macht, was man auch machen sollte und machen muss.
Ja, als zum Prokrastinieren geht sowas immer.
Das stimmt natürlich, ja.
Ich habe noch ein Problem, das ich lösen muss und wo ich, glaube ich, eure Hilfe beigebrauchen könnte.
42.
42. Ja, vielen Dank. Da fällt mir übrigens ein, ich habe auch noch in Hommage an den Towel Day auch was reingepackt. Und zwar heißt einer meiner Charaktere, der, so würde ich sagen, die traurigste Figur ist in der ganzen Geschichte, der taucht nämlich nur ganz kurz auf und wird dann erschossen. Den habe ich Marvin getauft. In Anlehnung an den depressiven Roboter.
Und weil er so einen deprimierenden Auftritt hat oder so, weil der so schnell erschossen wird.
Genau. So, also im Prinzip, der taucht einmal kurz auf, weil er an so einem Brunnen steht und dann kommt direkt so ein Bösewicht um die Ecke, wechselt ein paar Worte mit ihm und knallt ihn ab. Und für den brauchte ich irgendwie einen Namen und dann war irgendwie zack Marvin im Kopf und ich dachte, es passt.
Passt.
Genau, also dementsprechend habe ich auch meine Hommage an den Towel Day mit in meinem Text. Das Problem, das ich lösen muss, ist aber was anderes. Und zwar dreht sich's um diese Idee, von der ich beim letzten Mal, als ich dabei war, gesprochen habe, hier mit dem Erzähler und dem Bösewicht und so. Das macht mir Schwierigkeiten. Und zwar insofern, als dass, so wie ich den Erzähler erzählen lasse, erzählt der ganz viel von den Gedanken, die sich meine Hauptfigur macht. Ja, also ich habe jetzt gerade so eine Szene geschrieben, wo der sich an seine Militärzeit zurückerinnert und also er muss sich jetzt gerade eine Kugel aus dem Bein entfernen und erinnert sich jetzt an seine Militärzeit zurück und an seinen Sergeant damals, der ihnen dann da irgendwelche Tipps gegeben hat, was passiert, wenn man da im Feld so eine Not-OP durchführen muss. Und wenn ich im Nachhinein den Erzähler als den Bösewicht outen will, dann ist es ja eigentlich nicht plausibel, dass der so, so intime Kenntnisse über die Gedankenwelt und das Innenleben meines Charakters hat. Und das kriege ich irgendwie nicht gelöst. Also, beziehungsweise es gibt halt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich schmeiß diese Idee mit diesem Erzähler-Twist wieder weg und hab halt einfach einen ganz normalen, allwissenden Erzähler, der das dann alles wissen kann. Jetzt ist Kai verschwunden, ne? Naja. Oder ich verändere einfach meine Erzählweise so, dass der das alles nicht weiß und hab dann eben keinen allwissenden Erzähler mehr, sondern einen, der wirklich nur das beschreiben kann, was auch eine Kamera sehen würde oder sowas. Und das finde ich beides unbefriedigend. Und ich habe eigentlich keine gute Lösung dafür, wie ich damit umgehen kann. So, ich habe über so Dinge wie, also so mir fielen so ganz plumpe Ideen ein, wie, naja, vielleicht haben sie eben irgendwie so eine Art Gehirnscanner eingebaut. Das kann man ja in so dystopischen Zukunftsszenarien alles machen. Aber ich finde das alles unbefriedigend. Da wollte ich mal fragen, ob euch da was einfällt, was man da tun kann.
Also, wo du gesagt hast, dass es wahrscheinlich schlecht für deinen Helden ausgeht, da habe ich eigentlich daran gedacht, dass das vielleicht kein normaler Mensch ist, dein Bösewicht, sondern dass er vielleicht Kräfte hat oder Dinge kann, die ja eben normaler Mensch nicht kann. Also so eine Art Übermensch. Und da weiß ich natürlich nicht genau, wie das in deine Geschichte passt. Vielleicht kann der ja Gedanken lesen oder weiß ich nicht.
Mhm. Naja, sowas in der Richtung könnte man bauen. Hatte ich bisher nicht vor, aber das könnte man natürlich tun.
Ich würde einfach mal vorschlagen, irgendwie bevor der Protagonist dann sein Ende nimmt, könnte er noch so eine Art Verhör oder sowas mit dem Bösewicht haben, dass der wieder Sachen wissen kann aus der Vergangenheit des anderen.
Okay, also das habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, ich erzähle die Geschichte quasi so, dass dann noch... Nee, ich habe es nicht kapiert.
Ja, das könnte daran liegen, dass ich auch nicht deine Geschichte noch nicht gelesen habe. Wenn ich das richtig sehe, hast du ja einen Protagonisten und einen Antagonisten. Der Protagonist stirbt und dann wechselt der Erzähler auf den Antagonisten, oder?
Nee, sondern es ist eher so, dass quasi die ganze Zeit der Erzähler schon der Antagonist sein soll. Das ist mein Plan. Und der erzählt gewissermaßen, also du kannst dir es so vorstellen, der Erzähler sitzt in einem Raum oder irgendwo, wo er relativ schnell jetzt gewissermaßen zu meinem Protagonisten vordringen kann. Und hat vorher, ne, kann man sich so vorstellen, wie so eine Kamera ist auf ihn gerichtet und er sagt so, jetzt erzähle ich euch erstmal, mit wem wir es hier zu tun haben. Und erzählt dann quasi meine Geschichte runter bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann sagt so, und jetzt gehe ich da rein und mache ihn fertig.
Ja, dann kann ich dir, glaube ich, auch nicht weiterhelfen.
Okay. Ja, also vielleicht ist dann irgendwas mit diesen, dass ich so ein übersinnliches oder vielleicht genmanipuliertes Element da irgendwie mit reinbringe. Vielleicht ist das the way to go.
Hast du schon dran gedacht, den Protagonisten vielleicht Tagebuch führen zu lassen? Das könnte der Bösewicht ja dann durchaus später finden. Und ja.
Ja, das stimmt schon. Also, das könnte man machen, dann müsste man halt diesen Moment aufgeben, dass die Geschichte gewissermaßen dann auf einmal, auch wenn sie dann endet, aber dass sie dann quasi ins Präsens überwechselt. Ne, weil im Prinzip lasse ich den Erzähler dann ja quasi die Geschichte erzählen bis genau zu diesem jetzigen Moment und dann sagt er so, und jetzt gehe ich da rein und mache ihn fertig und dann lasse ich die Geschichte enden. Und wenn ich so einen Tagebucheffekt, den der dann quasi hinterher noch liest, irgendwie mit einbaue, dann muss ich den Moment gewissermaßen aufgeben und ihn sagen so, ja, und dann, also auch wenn ich das vielleicht dann nicht so genau schreibe, aber im Prinzip sagt er sich dann, ja, und dann bin ich reingegangen und habe ihn fertig gemacht, habe seine Tagebücher gefunden, habe das alles gelesen und deswegen kann ich euch das jetzt erzählen.
Ja, stimmt, das nimmt auch so ein bisschen Geschwindigkeit raus, ne? Ja. Die dann hinterher in diesem letzten Abschnitt stecken würde. Ja.
Also, es ist so schade drum. Ich würde halt diesen Moment so ungern, also, oder überhaupt diese Idee mit dem Erzähler, der dann selber Teil der Geschichte ist, das würde ich so ungern aufgeben.
Ich habe jetzt leider eben deine Frage nicht mitbekommen, sonst könnte ich dir vielleicht auch noch einen Tipp geben.
Ach stimmt, du bist ja irgendwie kurz rausgeflogen hier aus dem Server. Naja, mein Problem ist halt, dass ich eigentlich mit einem allwissenden Erzähler schreibe, der ganz viel über das Innenleben meines Protagonisten weiß. Also der zum Beispiel so schildert, wie er sich an seinen Sergeant erinnert und irgendwelche Sachen ihm durch den Kopf gehen und sowas.
Ah, okay. Mit der Info komme ich dann weiter.
Genau.
Und er kann das gar nicht wissen. Also dieser Twist kann dann gar nicht passieren, weil er der Bösewicht ist.
Genau, also dann ist das zumindest nicht auf den ersten Blick plausibel, wie der das alles wissen kann. Und ich habe halt nicht so eine richtig gute Idee. Also vielleicht ist das, was Lars vorgeschlagen hat, da mit so übersinnlichen Fähigkeiten, welcher Herkunft auch immer, zu arbeiten, ist wahrscheinlich so das Machbarste. Und ansonsten sind mir halt nur so doofe Sachen wie irgendwie Gehirnscanner oder sonstigen Scheiß eingefallen. Und das hat mich alles nicht befriedigt. Mhm. Aber vielleicht mache ich tatsächlich sowas in der Richtung. Lars, also ich hatte nämlich überlegt, dass, also das Ganze ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, soll ja so ein Element von Gladiatorenspiel mit drin sein. Also diese Welt, die ich da beschreibe, hat, kann man im Prinzip sagen, zwei Teile. Das eine ist eben die Union, das ist so eine Siedlung, wo sich so die Reichen und Privilegierten zusammengetan haben. Also es ist eine relativ große Region, in der die da leben, aber es ist halt so eine große Mauer drumrum. Und da leben die Reichen und Mächtigen und haben, also die noch Zugriff auf so Rohstoffe wie Öl und so weiter, also das bisschen, was es noch gibt, haben, und also die haben auch noch Technologie und Strom und Dinge und leben quasi noch eher so ein Science-Fiction-Leben aus unserer Sicht gesehen. Auch wenn viele der Dinge, die bei uns alltäglich sind, dort Luxus sind. Und haben aber natürlich auch so eine Art Sklavenkaste am Start. Also es gibt da durchaus so eine arme Unterschicht, die halt einfach ausgebeutet wird und trotzdem dort in der Union leben. Und das sind dann halt so die Bediensteten und die Arbeiter in den Fabriken und sowas. Und außerhalb dieser umzäunten Region gibt's halt die sogenannte Quarantänezone, und das ist halt quasi das, wo der Wilde Westen stattfindet. Also da ist halt alles komplett anarchisch und da ist die Menschheit gewissermaßen in alte Wildwest-Technologie und Sitten zurückgefallen. Und das Setting, soweit habe ich das bisher in der Geschichte noch nicht erzählt, weil ich das erst so nach und nach alles rauslasse, aber die Grundidee ist, dass es in der Union so eine Art Fernsehshow gibt, die funktioniert so ähnlich wie Running Man in dieser Geschichte von Stephen King, dass gewissermaßen sich da aus der Unterschicht jemand findet, der, um überhaupt quasi in seiner Familie ein menschenwürdiges Leben ermöglichen zu können, sich eben freiwillig meldet, an dieser Show teilzunehmen und dann gejagt wird, und zwar auf Leben und Tod, und zwar in der Quarantänezone. Der wird dann da quasi außerhalb der Mauer ausgesetzt, kriegt irgendwie einen gewissen Vorsprung und wird dann verfolgt. Und genau das ist mein Protagonist. Und ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich raus wollte, warum ich das jetzt alles erzählt habe.
Also du hast ja dann schon eine gewisse Überwachung des Protagonisten drin, ne? Also viele Dinge könnte der Antagonist ja dann doch wissen.
Ja, genau. Also ich habe durchaus so im Kopf, dass die in der Regel da irgendwie mit so Flugdrohnen arbeiten und so, ne, weil die müssen ja auch irgendwie Kamerabilder für das Fernsehpublikum in der Union irgendwie liefern und so weiter. Und da kann man durchaus auch eine Menge machen. Also mein Protagonist fühlt sich gerade unbeobachtet. Der ist der Meinung, dass er es geschafft hat, seinen Häschern erstmal so ein Stück weit zu entkommen und jetzt halt nur nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen darf da in der Quarantänezone, damit die nicht wieder auf ihn aufmerksam werden. Aber trotz allem wären das ja alles Informationen, die so von außen kommen, weißt du, Dinge, die von außen beobachtet werden, und so ein allwissender Erzähler weiß dann ja eben auch Dinge von innen.
Ja, na klar, Gefühlswelt und so kriegt man ja nicht mit der Kamera eingefangen.
Ja, aber jetzt fällt mir ein, warum ich das alles erzählt habe. Meine Überlegung war, ob dieser Antagonist, also dieser Oberbösewicht, dass das gewissermaßen ein ehemaliger Kandidat war. Also einer, der auch selbst mal geflüchtet ist und der es aus welchen Gründen auch immer geschafft hat, all seine Jäger abzuschütteln beziehungsweise umzubringen, und dass da quasi diese Spielkommission, die das Ganze leitet, sich dann irgendwie gesagt hat, oh, der Typ ist so tödlich und so gut, den stellen wir gewissermaßen, den machen wir zum Oberjäger, der führt zukünftig in den folgenden Staffeln dieser Show, führt der das Jägerteam an. Das hatte ich schon überlegt, und da passt eigentlich deine Idee mit, dass der irgendwie eine übernatürliche Fähigkeit hat. Das kann man da eigentlich ganz cool reinpacken, weißt du, dass der nicht nur aufgrund von purer Brutalität und Kampfkraft es geschafft hat, selbst diese Show zu überleben, sondern weil der irgendwie so eine ansatzweise telepathische Fähigkeit hatte und seine Jäger damals irgendwie lesen konnte und ihm das einen Vorsprung oder einen Vorteil gegeben hat.
Ja, da hätte er dann telepathisch irgendwie wahrgenommen, dass sie da sind, dass er die Gedanken von denen hört oder sowas.
Ja. Ja. Also so einen Twist könnte man ihm dann verpassen, und das würde ihn dann auch ermöglichen, tatsächlich ein allwissender Erzähler sein zu können.
Finde ich gut.
Ja, ich glaube, das mache ich so. Cool. Vielen Dank. Ja, sowas habe ich mir erhofft.
Ja, bitteschön.
Ja, cool.
Ja, dann stelle ich gleich mal eine Frage. Hört ihr irgendwelche Musik, wenn ihr Geschichten schreibt?
Das kommt bei mir echt drauf an. Ich habe mittlerweile relativ viel Computerspielmusik. Und wenn, dann höre ich sowas. Also mit Textmusik hören beim Schreiben geht gar nicht, weil ich dann irgendwie total wirsch im Kopf werde. Aber bestimmte Musik, also es darf jetzt auch nicht zu schnell sein, nicht zu hektisch sein, und dann, weiß ich nicht, versetzt mich das in eine ganz komische Stimmung, und dann kriege ich oft den Text auch nicht mehr runtergeschrieben. Aber ja, ab und zu.
Ja, es muss irgendwie passen zu der Stimmung. Ne? Das kenne ich auch. Ich mache das ganz selten, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich dann mal Musik finde, die dann zu der Stimmung passt oder überhaupt einfach so ein bisschen motivierend wirkt, dann merke ich eigentlich auch, dass das sehr cool ist und dass das gut funktionieren kann. Mache es aber, wie gesagt, relativ selten.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist die Antwort auf deine Frage nein. Ich höre in der Regel keine Musik dabei. Aber manchmal schon. Manchmal reizt mich das irgendwie und dann mache ich irgendwas an. Also jetzt während dieses Writing Jams zum Beispiel am Freitagabend habe ich, während ich geschrieben habe, das neue Daft Punk Album einmal durchgehört, weil ich es einmal durchhören wollte. Und das habe ich irgendwie nebenher laufen lassen. Und das ging.
Ja, ich kam auf die Frage, weil irgendwie flog mir heute wieder mal Why is the Rum Gun in so einer 10-Stunden-Version durch die Gegend. Und erstaunlicherweise, es hat auch irgendwie zur Situation gepasst. Die war auch so ein bisschen beschwingter, möchte ich sagen. Es ging dann auch zu schreiben. Also der gute Text, der ist verhältnismäßig einfach und repetitiv. Also das war dann passend für mich.
Und was war das genau für ein Stück?
Why is a Rum Gun? Das ist ein Zusammenschnitt aus Elementen vom Fluch der Karibik. Da geht's nur darum, dass der Rum nicht nett ist.
Ah, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist doch ganz schmissig so.
Kennt jemand von euch Coffeetivity?
Nee.
Das ist so eine Seite, die einfach zu dem Zweck da ist, die Geräusche, die Umgebungsgeräusche abzuspielen, die es ja in einem Café gibt.
Ah, geil.
Und manchmal kann ich beim Schreiben die Stille auch nicht so haben, aber Musik ist dann vielleicht auch nicht das Richtige. Und wenn man dann einfach so eine Atmosphäre im Hintergrund hat, wo dann ab und zu mal zwar geredet wird, aber so richtig verstehen tut man es nicht. Und es klimpern irgendwelche Tassen und so, das ist dann nochmal was anderes.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich mich in ein Café begebe, weil meine Geschichte ja auch größtenteils in einem Café spielt. Hab dann aber doch irgendwie keine Lust und ja, gehabt, mich dahin zu begeben und dann auch noch eventuell mit dem Tablet zu schreiben.
Ah ja, nee, physische Tastatur brauche ich schon. Ich habe das auch schon mal probiert mit dem iPad, aber nee.
Ja, ich habe mir zwar eine physische Tastatur zugelegt, so eine ganz kleine, aber das Tablet ist einfach so unglaublich langsam, dass das keinen Spaß macht. Und es gibt auch kein Ö auf dieser Tastatur, also das kommt da irgendwie nicht alles so ganz miteinander klar. Aber ein Ä gibt es und ein Ü, nur kein Ö.
Ja, schöne Zusammenstellung.
Also da ist ein Ö drauf, es funktioniert einfach nicht.
Das klingt aber nach kaputt.
Ja, nee, das ist ein Billig-Tablet. Da hätte ich eventuell etwas mehr investieren sollen, beziehungsweise eigentlich war es ja nur gedacht als PDF-Lesegerät und dafür reicht's aus.
Ja, das stimmt. Ich meinte auch eher, dass die Tastatur auf dem Ö kaputt zu sein scheint.
Nö, am normalen Computer funktioniert so.
Okay.
Okay, das ist dann Voodoo wahrscheinlich.
Dieses Tablet will kein Ö.
Er hat sich ein Bit verklemmt.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Ja, immer her damit.
Und zwar habe ich, ist das das, was ich gestern vergessen habe? Ich habe nämlich bei dir im Git mal so geschaut und habe gesehen, dass man da die Versionshistorie schön aufrufen kann. Benutzt du das beim Schreiben oder ist das nur Deko jetzt in dem Fall?
Naja, also grundsätzlich, also das kommt halt einfach so durch diese Infrastruktur mit. Also dadurch, dass man das da ja quasi über Git hochpackt und das ja eigentlich für so Versionskontrolle beim Programmieren verwendet, wo das dann ja durchaus mal wichtig ist, wenn man irgendwie festgestellt hat, so, ups, ich habe hier eine Funktion neu geschrieben und habe das Programm damit kaputt gemacht. So, dann ist es ja immer gut, wenn man auf die letzte Version zurück kann. Eigentlich verwende ich es so selber für mich nicht. Also ich mache das zwar durchaus, dass ich meine Texte da immer mal wieder regelmäßig jetzt nicht zwingend bei GitHub, sondern eher auf einer eigenen Git-Installation quasi ablege, so dass ich die von verschiedenen Rechnern aus quasi drauf zugreifen kann und so weiter. Aber diese, dass da die komplette Historie des Dokumentes mit dabei ist, das wäre jetzt zumindest bei den Kurzgeschichten nicht so wichtig. Also ich mache das mit meiner Doktorarbeit auch und da ist das durchaus auch gut so, weil ich da zwischendurch dann doch mal denke, Mensch, ich hatte irgendwie dieses Kapitel mal in einer anderen Fassung und da hatte ich das irgendwie besser und jetzt will ich das doch wieder haben. Und wenn man dann da irgendwie durch seine Versionskontrolle durch kann und dann das alte Kapitel da wieder hervorholen kann, ohne jetzt irgendwie händisch die ganze Zeit irgendwie noch eine Kopie von dem Dokument abzulegen mit Stand vom so und so vielten Pipapo. Ja, also bei den Kurzgeschichten bräuchte ich das eigentlich nicht. Aber ich fand es hier für den Writing Jam eigentlich ganz geil, weil das dann ja, also ich habe zwar den Nachteil im Vergleich zu euch, dass niemand mir live beim Schreiben zugucken kann. Dafür kann man im Nachhinein quasi die Historie dieses Dokumentes rekonstruieren und sich angucken, ach guck mal, das am Anfang hat er den und den Gedanken noch gar nicht drin, der kommt erst irgendwie in der Revision rein und das hatte er am Anfang noch so rumstehen und hier hat er die komplette Szene umgestrickt und so weiter. Ob sich das jemals jemand anguckt, weiß ich nicht, aber ich fand das so für so ein Writing Jam eigentlich ganz geil, dass dann nicht nur, also dass die Entstehung der Geschichte quasi auch als Historie so dokumentiert ist.
Ja, genau, das finde ich nämlich auch ganz interessant, dass das, dass man das so nachvollziehen kann. Ich habe dann bei Google Docs auch mal geguckt, ob das geht, aber das ist wesentlich unübersichtlicher. Man kann zwar auf alte Versionen zurückspringen und die wiederherstellen, aber man bekommt das eben nicht so im Vergleich. Und dass man dann auch den Fortschritt sieht und dass es vielleicht gar nicht linear geschrieben worden ist, sondern eben, dass man auch springt, Das ist ja vielleicht für einen selber dann auch mal ganz hilfreich, wenn man sich das mal angucken kann und sehen kann, wie gibt's vielleicht irgendwie Muster oder also gehst du vielleicht auf bestimmte Sachen am Anfang noch gar nicht ein, auf bestimmte Elemente der Geschichte und wiederholt sich das vielleicht in anderen Geschichten auch? Also dass jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie du hast schon die Geschichte eigentlich halb fertig, aber baust dann nochmal eine Figur ein und springst dann nochmal zurück und baust sie dann da nochmal ein und ja, das einem, also ich glaube, das bringt einem was für die Beobachtung des eigenen Schreibens.
Ich glaube, das Beste da, was ich bisher gesehen habe, war das Etherpad tatsächlich. Da gibt's ja eine interaktive Zeitleiste, zumindest in der Version, die ich gesehen habe, wo man dann tatsächlich hin und her schieben kann und sämtliche Bearbeitungs, ja, sogar live diese Bearbeitung sehen kann.
Genau, also solche Sachen, wenn die Historie erstmal da ist, kann man da eine Menge mitmachen. Ne? Also es gibt auch diverse geile Projekte, die einfach irgendwie die Informationen, die dann in so einem Git-Repository drinstecken, irgendwie toll visualisieren. Das macht jetzt bei so einer Kurzgeschichte, die nur aus einem Dokument besteht, nicht so viel Sinn. Aber also es gibt zum Beispiel ein so ein Ding, das ist eigentlich eher für so große Softwareprojekte gedacht. Das ist so visualisiert, dass dann quasi jede einzelne Datei, also jede Quelltextdatei, die Teil dieses Projektes ist, ist gewissermaßen ein so ein kleiner Knubbel und das wird dann wie so ein zusammenhängendes Molekül dargestellt in so einer 3D-gerenderten Form. Und dann siehst du so Männchen, die dann die einzelnen Kontributoren zu diesem Projekt darstellen, die dann um dieses Molekül drumherum flitzen und da quasi neue Dateien reinfeuern und dann irgendwie Knubbel, die schon da sind, größer machen oder wieder kleiner machen und dann falten sich da ganz neue Äste in diesem Molekül auf und so weiter. Das macht natürlich alles erst Sinn, wenn man mehrere Dateien hat, aber bei so manchem wissenschaftlichen Text, den ich geschrieben habe, der dann irgendwie mehrere Kapitel hat, die ich dann auch in einzelnen Dateien angelegt habe, ist das dann durchaus spannend, sich das im Nachhinein so in der Visualisierung mal anzugucken, weil man da eben auch sieht, dass man so einen wissenschaftlichen Text halt auch nicht linear schreibt, sondern dann, also da pfeift dann natürlich nur ein Männchen rum, weil das alles ich bin. Aber dann sieht man, ach guck mal hier, da hat er irgendwie erstmal mit der Einleitung angefangen und dann irgendwie das dritte Kapitel geschrieben und dann ans Fazit gesprungen und da was hingemacht und dann erstes Kapitel nochmal Einleitung, dann zweites Kapitel Fazit und dann das dritte Kapitel nochmal überarbeitet und pipapo. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, macht aber bei so einer eindokumentigen Kurzgeschichte jetzt auch nicht wirklich Sinn. Aber da wäre durchaus auch mal zu überlegen, ob da nicht, wenn man irgendwie so ein bisschen programmieren kann, ob man da nicht auch nochmal sinnvolle Visualisierungen von so einem Schreibprozess irgendwie rausziehen könnte. Die Daten sind grundsätzlich da in so einem Git-Repository.
Ich muss gerade mal kurz zwischenhacken. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich spannend ist, dieses Molekül beim Wachsen zuzusehen und beim bearbeitet werden, wenn man vorher psychoaktive Substanzen zu sich genommen hat. Was wir natürlich nicht tun.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also, ne, wenn man sich dann auch mal so ein großes und umfängliches Repository auscheckt, weiß ich nicht, irgendwie den Linux-Kernel oder sowas, und dann sagt so, und jetzt nimmst du irgend so eine Substanz und guckst dir mal an, wie irgendwie über 3 Stunden lang hinweg irgendwie die komplette Geschichte des Linux-Kernels so weiter mit Git erfasst ist, einmal abgefeuert wird mit all den diversen Branches und Pipapo, das ist bestimmt eine Monstershow.
Am besten mit Neonfarbe und in einem dunklen Raum oder sowas.
Ja, aber so ist das auch gemacht. Also die sind alle, diese Punkte, die dann die einzelnen Dokumente darstellen, die sind alle in so ganz grell leuchtenden Farben und auf schwarzem Hintergrund. Also das hat schon genau den Effekt, den du da gerade beschreibst. Da suche ich auch mal den Link raus und schicke euch das mal. Das ist ziemlich cool.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ist mir so aufgefallen, jetzt beim Schreiben mal wieder, ist es mir sehr bewusst geworden, dass ich gerne ja meine Kenntnisse über Grammatik, deutsche Grammatik aufbessern möchte. Also so Wortschatz und sowas, Rechtschreibung, das bekommt man ja einfach mit, indem man viel liest. Aber Grammatik, muss ich sagen, nach der Rechtschreibreform, die ja ein bisschen zurückliegt, bin ich da in so eine Unsicherheit geraten, die ich halt immer so aufrechterhalten habe. Habt ihr da irgendwelche guten Tipps, welche Ressourcen man da am besten nutzt, wenn man das mal auffrischen möchte?
Ich bräuchte erstmal noch ein Beispiel für die Sorte Probleme, die du da vor dir herschiebst.
Interpunktion zum Beispiel, bin ich enorm unsicher.
Also ich habe da dieses Internet benutzt. Ich war mir anfangs nicht ganz sicher, wie ich wörtliche Rede darstelle. Und das hatte ich nachgeguckt und dann halbwegs konform dazu, wie ich es gefunden habe, durchgeführt.
Okay, also da sollte man einfach jedes Problem einfach mal googeln und sich dann drauf schaffen, wie es richtig geht.
Ja, ich hatte auch das Problem, dass die Google-Rechtschreibkontrolle doch irgendwie sehr komisch drauf ist und manche Worte nicht kennt und andere Worte kennt, die meiner Meinung nach keine Worte sein sollten. Da war irgendwie, was war dann das? Ach nee, da, ganz komisch, da musste ich das korrigieren, weil Google meinte, dass das Richtige falsch wäre und das Falsche wäre richtig, also alles ganz komisch.
Ich habe gesehen, Google kennt irgendwie kein Binnen-S und sowas. Ich hatte das hier mit Höflichkeitsbesuch. Also da wollte er mir das S irgendwie rausstreichen, so komische Geschichten.
Genau, zusammengesetzte Worte kommen ganz oft ganz komisch raus. Und vor allem sehr sinnfrei.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass man da sich nicht so drauf verlassen kann wie in einem Word-Dokument oder so, auch wenn es da hin und wieder Kollisionen gibt. Aber jetzt die Google-Rechtschreibprüfung könnte man eigentlich auch abschalten.
Ja, also ich bin eh, was diese Rechtschreibungsgeschichten angeht, bin ich auch ziemlich genervt. Die schalte ich in der Regel ab und versuche das lieber händisch zu lösen. Zumal, also ich finde die Zusammen- und Gesamtschreibungsregeln, die es im Deutschen gibt, die sind ja semantisch. Also im Prinzip ist ja die Regel, schreib alles auseinander, es sei denn, es macht einen unterschiedlichen Sinn zusammengeschrieben oder nicht. Ne? Also zum Beispiel zusammengekehrt und zusammengekehrt macht einen Unterschied. Ne? So. Und das kann eigentlich ein Computer nicht entscheiden. So, und dementsprechend schlägt einem auch komplett sinnloses Zeug vor. Also meiner Erfahrung nach schlägt er einem vor, einfach alles konsequent auseinanderzuschreiben und will die zusammengesetzten Wörter komplett abschaffen. Um deine Frage aber zu beantworten, was so Grammatikkrams angeht, also was jetzt Kommasetzung und so angeht, findet man da nicht so viel. Aber ich fand tatsächlich dieses Buch von, wie heißt er denn verdammt, Bastian Sick, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Das fand ich tatsächlich hilfreich. Also das ist irgendwie lustig zu lesen. Man amüsiert sich irgendwie da durchaus, weil der das einfach reißerisch schreibt. Das waren ja irgendwie so Glossen im Spiegel oder im Fokus, ich weiß es gerade nicht mehr. Oder im Stern sogar, keine Ahnung. Und trotz allem erklärt der da verschiedene grammatikalischen Dinge mal durch. Also auch so Sachen, die sich einfach eingeschliffen haben im Alltagssprachgebrauch, die aber eigentlich nicht korrekt sind und umgekehrt. Das fand ich eigentlich für viele dieser grammatischen Alltagsprobleme, die einem immer wieder vor die Flinte kommen, fand ich das so ganz hilfreich, sich da einmal durchzulesen. Und das ist auch jetzt irgendwie kein Duden oder kein schweres Buch, sondern das kann man irgendwie im Prinzip immer mal wieder auf dem Klo lesen.
Ja, stimmt. Das habe ich nicht vollständig gelesen, aber ich meine, ich hätte ein oder zwei von diesen Artikeln gelesen oder diesen Glossen. Und da habe ich auch ein paar sinnvolle Dinge mitgenommen. So, weil es auch einfach ganz amüsant geschrieben ist und man so kann man sich es auch besser merken, ne, als wenn man sich jetzt irgendwie ganz rein formal und abstrakt da irgendwelche Regeln drauf schafft. Und sowas in dem Sinne, ja, sowas hätte ich auch gesucht.
Ja, und der bringt auch immer mal wieder ganz gute Tipps, wie man sich das merken kann. Also zum Beispiel gerade diese Geschichte mit Dativ und Genitiv, das ist ja Zum Beispiel bei dieser Geschichte mit dem wegen, also heißt es wegen dem oder wegen des. Und bei trotz heißt es trotz des oder trotzdem und so weiter. Da sagt er halt, das kann man sich immer anhand von so stehenden Begriffen irgendwie nehmen. Also dass man quasi sich das so merkt, dass man einmal guckt, okay, es heißt deswegen und deswegen muss es auch wegen des heißen. Und es heißt nicht trotz des, sondern es heißt trotzdem, weil das zusammengesetzte Wort trotzdem ein dem drin hat und so. Also da sind irgendwie so ganz gute Eselsbrücken teilweise drin, mit denen man sich das dann auch merken kann.
Ja, also das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal durchlesen. Also danke für den Tipp.
Gerne, aber ich habe Lars vorhin abgewürgt, der wollte auch noch was sagen.
Ja, ich habe nur kurz einen Blick einfach mal in die Wikipedia geworfen. Da gibt es nämlich einen Artikel zu Komma-Regeln. Der ist nicht besonders umfangreich, aber so basale Sachen sind da ganz gut erklärt mit vielen Beispielen, sodass man dann nicht mal unbedingt das grammatische Phänomen irgendwie benennen können muss, sondern man schaut sich dann einfach an, ob der Beispielsatz irgendwie analog ist zu dem, was man schreiben will und findet dann eigentlich auch relativ gut raus, wo man jetzt das Komma setzen muss. Es wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren, aber so als schnelle, einfache Hilfe ist es, glaube ich, ganz okay.
Ja, bei der Wikipedia ist dann immer die Frage, ob man sich darauf berufen oder verlassen kann oder möchte. Aber es ist immer noch besser, als sich dann eine Sache auszudenken, so, wo man jetzt die Zeichen setzt.
Ja, und gerade bei solchen Dingen ist ja jetzt auch wirklich die Wikipedia meistens irgendwie in Ordnung.
Stimmt, da gucken also genug Leute drauf, die schreien würden, wenn es nicht passt.
Eben, also ich würde da eher bei so Spezialwissen und bei so Artikeln, bei denen die Diskussionsseite länger als der Artikel ist, so da muss man eher mal aufpassen. Aber gerade bei solchen Dingen, die dann im Zweifelsfall durch Nachschlagen und irgendeine Quelle zitieren, dann auch zu belegen und zu beheben sind, die ganze Diskussion, da ist die Wikipedia eigentlich meistens doch akkurat.
Es sind ja feste Regeln, die man auch findet. Also man hat hier in den Nachweisen auch Quellen, zum Beispiel Gültigkeitsvereinbarung von der Website der Kultusministerkonferenz. Und ja, sowas ist ja dann vertrauenswürdig, würde ich sagen.
Stimmt schon.
Gut. So, jetzt haben wir ja tatsächlich alle noch eine Frage gestellt, Mensch.
Ja, es wird doch rund am Ende, ist doch schön.
Ja.
Ich würde gerne noch einen Appell loswerden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch allen Appell bereit haben.
Ja, schickt mir all euer Geld. Am besten ändert ihr bei eurem Arbeitgeber eure Kontonummer auf meine und dann ist das schon okay.
Okay, davon abgesehen, dass ihr alle uns euer ganzes Geld überweisen sollt, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es, wenn ihr jetzt zugehört habt und denkt, Mensch, ich würde auch gern da mal mitmachen in der Runde, macht das auf jeden Fall, nehmt Kontakt mit uns auf. Ihr müsst auch keine Podcaster sein. Das ist jetzt reiner Zufall, dass wir uns jetzt hier als Podcaster auch getroffen haben. Wenn ihr keinen Podcast habt und mitschreiben möchtet, dürft ihr das natürlich auf jeden Fall auch machen. Von daher, das war mir noch wichtig, nochmal zu betonen, dass es ja cool wäre, wenn diese Runde auch entsprechend immer größer würde.
Ja, gut, dass du es sagst, Kai. Ich habe mir das nämlich auch schon überlegt. Man könnte hier auch noch ein paar Sachen ändern. Also wenn sich jemand bereit erklären würde, hier mitzumachen, dann hat er natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht. Und mir würde es vor allem gefallen, wenn hier vielleicht noch eine weibliche Note dazu käme. Und ja, wie schon gesagt, ihr müsst nicht unbedingt Podcaster sein. Ihr müsst auch nicht jedes Mal dabei sein, waren wir ja jetzt auch nicht immer. Also das ist relativ locker hier alles und da braucht man auch keine Angst haben. Deshalb meldet euch ruhig, wenn ihr das hört und wenn ihr interessiert seid. Wir sind da, glaube ich, froh um jede Verstärkung.
Jo. Jo, sehe ich auch so. Ich habe übrigens auch überlegt, dass, also ich finde das also ich fand diese Gespräche, die wir jetzt hier so geführt haben, mit so ein bisschen Austausch und auch sowas, was wir jetzt heute Abend gemacht haben, dass man dann mit so Fragen und Kniffligkeiten irgendwie aufeinander zugehen kann. Ich fand das enorm hilfreich. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass einem das was bringt, auch außerhalb solcher Writing Jams, dass man irgendwie sich einigermaßen regelmäßig irgendwie zu so einer Telefonkonferenz irgendwie zusammentut und irgendwie sagt so, hier, woran schreibt ihr denn gerade und was gibt's für Dinge, die ihr da irgendwie loszuwerden oder zu erfragen habt?
Ja, finde ich eine gute Idee. Also auf jeden Fall, weil gerade jetzt wie in den Situationen, wo man mit einer Geschichte nicht weiterkommt oder man vielleicht einfach mal ein paar Ideen hören möchte, das hat man ja jetzt nicht nur in dieser Situation. Von daher könnten wir das durchaus überlegen, wie wir sowas dann auch als feste Sache einrichten können.
Ja, zumal mir ist aufgefallen, das Schriftliche ersetzt in dem Fall nicht das Mündliche. Es ist irgendwie der direkte Kontakt, der bringt dann doch deutlich mehr nochmal. Also mir hat es auch sehr geholfen diesmal und ja.
Ja, zumal es ja auch nicht zwingend ganz fest sein müsste, ne? Also man könnte das ja auch nach Bedarf machen, ne? Also du sagst es ja gerade so, dass schriftlich sowas irgendwie zu verhandeln, irgendwie über App.net oder Twitter oder so, ist irgendwie doof. Aber sich irgendwie zu verständigen, wie sagt man, Leute, ich hätte da mal Bedarf, wie sieht's bei euch aus? Und dann irgendwie einen Termin auszumachen und zu telefonieren, das finde ich durchaus eine gute Idee.
Ja. Und ich glaube, manchmal hat man auch schon eine Idee, wem man eine bestimmte Sache fragen möchte. Also, dass wir dann auch nicht unbedingt immer eine Konferenz einrichten müssten, sondern dass man sich einfach darauf verständigt, dass, wenn man zum Schreiben dann irgendeine Frage hat, sich da einfach auch anhauen kann. Ne? Dass man sich darauf einfach verständigt. So.
Und man bekommt mit der Zeit ja auch einen Eindruck davon, was für eine Art von Idee vielleicht von dem einen oder anderen kommt und man findet dann eben Ansprechpartner. Also ich wäre jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, Elektrobier direkt nach bestimmten Dingen zu fragen und hier ist das dann wieder was ganz anderes. Und Elektrobier hat sich ja auch gemeldet, ne? Das war ja auch so ein Ding. Und Stefan natürlich auch. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann wäre das so nie zustande gekommen. Und was ich jetzt so raushöre, hat den beiden ja durchaus was gebracht. Also da habt keine Scheu, wenn ihr Interesse daran habt, euch zu melden. Und ich habe gerade den Faden verloren.
Alles gut. Alles gut. Also es ist daraus können dann eben wieder andere Projekte entstehen, andere Arten, ja, sich nochmal auszutauschen übers Schreiben. Ich glaube, da können wir uns einfach drauf einigen. Und ob man dann am Ende jetzt so ein Writing Jam wieder macht daraus, vielleicht gibt es auch einige darunter, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich würde schon gern mitschreiben, aber ich mag diese Sache mit dem Aufzeichnen nicht, da möchte ich vielleicht nicht unbedingt auftreten. Auch da nehmt einfach Kontakt mit uns auf und wir finden da einen Weg, dass wir uns da austauschen und dass sich da alle wohl mitfühlen. Von daher bloß nicht zurückschrecken, weil ihr jetzt denkt, die eine Sache oder vielleicht möchtet ihr das nicht in einem öffentlichen Dokument schreiben. Da gibt es sicher immer Mittel und Wege, dass man sich da passend austauschen kann.
Ja, genau. Hier wird niemand gezwungen und was ich so als fixe Idee hatte, war, dass man das vielleicht auf eine Woche ausdehnt und dann wirklich nur jeden Abend eine Aufzeichnung macht und das dann online stellt. Aber es könnte schon wieder zu wenig sein. Nur ich dachte, dann hat man in so einem Fall vielleicht ein etwas freieres Zeitmanagement, wenn dann so Sachen kommen wie zum Beispiel ein fiebriges Kind. Wo man dann eben ja irgendwie einen größeren Puffer hat, weil die anderen werden ja auch nicht die ganze Zeit dann durchschreiben. Weiß ich nicht, was haltet ihr davon?
finde das gut. Also da, dann ist auch so ein bisschen der so dieser größere Zeitdruck raus. Also das war dieses Mal schon so, dass ich, also das hat sich jetzt durch die Krankheit des Kindes dann irgendwie alles zerschossen, aber es war schon so, dass ich quasi im Vorfeld mit meiner Frau einmal abgeschnackt habe, so, ja, hier an dem Wochenende, da ziehe ich mich immer mal wieder raus, wenn das okay ist, und einfach um so ein bisschen was geschrieben zu kriegen. Und wenn man das so ein bisschen auf einen größeren Zeitraum ausdehnt, dann ist das vielleicht auch alltagskompatibler, weil man dann halt eher so schreibt, wie man eh schreiben würde, und vielleicht dann aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, zügiger dabei bleibt, und dann halt, weiß ich, anstatt irgendwie Computer zu spielen oder fernzusehen oder zu lesen oder was auch immer man sonst so tut, wenn man irgendwie freie Zeit zu seiner Verfügung hat, dann halt sagt so, okay, und in der Woche schreibe ich dann halt und telefoniere irgendwie abends mit den anderen Teilnehmern. Das klingt nach einer guten Idee, finde ich.
Ja, stimmt. Also es wird wahrscheinlich dann ein bisschen der Druck raus sein, was wieder ja auch ein bisschen negativ ist, wenn man nicht diesen Zugzwang hat, sozusagen weiterzumachen. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt so zurückblicken und zwischendurch so Phasen waren, wo vielleicht einige auch nicht weiterschreiben konnten oder auch gerade keine Ideen hatten. Ich glaube, wenn man sich dann einmal am Tag dann zusammensetzt, dann hat vielleicht jeder zumindest ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das klingt doch positiv. Ja, ich glaube, ihr bekommt schon so ein bisschen mit, dass ich gerade nicht mehr so eine große Konzentrationsfähigkeit habe. ja, dann werden wir, glaube ich, im Hintergrund nochmal besprechen, wie wir das handhaben wollen. Und ja, hat von euch jemand noch irgendwas anzumerken?
Berühmte letzte Worte.
Tragt Sonnenschutz.
Immer.
Ja.
Das war das Appell, das du noch loswerden wolltest.
Genau, das waren meine letzten Worte. Die jetzigen sollten nicht beachtet werden.
Okay, machen wir.
Gut, dann haben wir auch unseren Sendungstitel damit, glaube ich, gefunden. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüsschen.